Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Rewe. Wir von Rewe wissen, dass sich aus kleinen Dingen Großartiges entwickeln kann. Deshalb fördert die Rewe-Lokalpartnerschaft gezielt kleine und mittlere Betriebe vor Ort. So stärken wir den ländlichen Raum und helfen, das Wissen und die handwerklichen Fähigkeiten zu bewahren. Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de.
Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen beim Podcast Schmeckt's. Das ist ein Podcast des Hamburger Abendblattes, in dem es um die schönste Nebensache der Welt geht, um das Essen. Wir, das sind die Abendblatt-Redakteure Angelika Hilmer und Jan-Erik Lindner, laden uns Gäste ein, die sich mit Ernährung und Genuss auskennen, die uns erzählen können, was das Essen mit uns macht, was wir tun können, damit die Ernährung uns vielleicht sogar glücklicher und gesünder macht. Heute geht's bei uns um ein Thema, das in der richtigen Dosis so richtig glücklich machen kann, nämlich die Schokolade. Mir läuft jetzt schon das Wasser immer zusammen. Herzlich willkommen Martin Biebel von der Konfiserie Paulsen.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, Daniel
Biebel. Pardon, ich habe Martin gesagt. Daniel Biebel, wie komme ich auf Martin?
Das kommt vor. Ich sehe halt aus wie Martin.
Ja, die Konfiserie Paulsen ist zwar relativ klein, aber doch irgendwie eine Institution in Hamburg, weil sie eben schon sehr, sehr viele Jahre in der Hamburger Innenstadt Köstlichkeiten anbietet. Der Gründer Wolfgang Paulsen war schon 1928 am Start, hatte dort ein Schokoladengeschäft in der Poststraße, heute ist es im Hanseviertel. Und Mitte der 1990er Jahre stieg dann der Vater von Daniel Biebel, nämlich Kurt Biebel, in das Geschäft ein, übernahm das Geschäft. Und inzwischen ist eben auch sein Sohn dabei, ist Juniorchef, stieg ein mit dem Schwerpunkt Manufaktur und Vertrieb, also an Fachhandel. Und heute ist aber auch in den Läden, drei Läden haben sie, glaube ich, können Sie gleich nochmal kurz sagen, aktiv. Wir freuen uns, dass Sie, obwohl in der Vorweihnachtszeit natürlich sehr, sehr viel Schokolade zu produzieren ist, trotzdem hier ein Stündchen Zeit haben, ins Studio zu kommen. Und ich möchte gleich einsteigen mit der ersten Frage. Schokolade ist immer natürlich auch Geschmackssache. Der eine mag diejenige lieber, der eine lieber bitter, der andere Vollmilch, wie auch immer. Aber was macht denn so objektiv gesehen eine gute Schokolade aus?
Eine gute Schokolade, gut, edel, würde ich sagen, Edelkakao. Das ist festgeschrieben im Gesetz, was gut sein, also gut ist und was nicht, oder was die verschiedenen Abstufungen betrifft. Und so kann eigentlich der Verbraucher ganz einfach auf dem Etikett schon sehen, was er in der Hand hat.
Und was macht jetzt gut aus? Also die Inhaltsstoffe hauptsächlich.
Die Inhaltsstoffe, ja. Beziehungsweise schon alleine der Begriff Edelschokolade, Edelkakao. Also ist dann aus einer Edelkakaosorte die Schokolade produziert worden und hat halt entsprechend einen höheren Grad, also eine bessere Schokolade, als wenn Sie jetzt nur eine reine Vollmilchschokolade kaufen würden.
Also mehr Kakao drin. Und auch von nicht anderen Pflanzen oder besseren Pflanzen, besseren
nicht,
Bohnen.
Nicht unbedingt mehr Kakao. Also es gibt Edelkakaosorten. Sie können Bitterschokolade haben, die aus Edelkakaosorten produziert worden ist. Dann haben Sie eine Edelbitter oder halt eine Edelvollmilchschokolade. Eigentlich relativ simpel.
Man sagt ja, ein Qualitätsmerkmal neben dem Geschmack sei an die glatte Bruchkante. Was hat das damit auf sich? Ist das so?
Glatte Bruchkante, dann geht's ans Temperieren. Ne? Und die Schokolade muss entsprechend, also wir im europäischen Raum oder im deutschen Raum wollen, dass die Schokolade einen schönen Glanz hat, wenn sie nicht gerade komplett eingeschlagen ist und verpackt ist. wenn Sie die Schokolade auspacken aus dem Papier, wenn sie jetzt komplett verpackt ist, dann ja, kann das ja mal sein, dass sie so ein bisschen grau ist. Ne? Dann ist die Schokolade nicht richtig temperiert worden. Ist die Schokolade richtig temperiert und hat einen schönen Glanz, dann knackt sie auch eigentlich richtig schön. Ja,
kennt man von Schokolade, wenn sie mal richtig warm geworden ist, ne?
Genau.
Okay.
Dann haben sie den Fettreif von der Kakaobutter.
Okay. Woraus besteht Schokolade? Erzählen Sie mal.
Ja, Schokolade ist letztendlich Kakaomasse, Kakaobutter und dann Anteil Zucker oder bei der Vollmilchschokolade dann noch ein bisschen Vollmilchpulver, was dazugegeben wird. Bei der weißen Schokolade fällt dann die Kakaomasse weg. Da haben sie dann die Kakaobutter, Zucker, Vollmilchpulver. So, und was dann noch drin sein kann, ist Lecithin. Das ist um die Fließeigenschaften letztendlich der Schokolade zu erleichtern. Das ermöglicht uns dann das Verarbeiten der Schokolade etwas einfacher zu gestalten. Ja, also wenn man das Ganze nicht gewohnt ist zu temperieren oder viel mit Schokolade arbeitet, viel temperieren muss zwischendurch, dann ist man mit dem Temperieren halt doch ganz gut beschäftigt. Als ich das erste Mal ausprobiert habe, habe ich, glaube ich, 5 Stunden gebraucht, bis ich die Schokolade soweit hatte, temperiert hatte, dass sie danach dann auch einen schönen Glanz hat, nicht? So, und das, obwohl halt ein kleiner Sojalecithin-Anteil drin gewesen ist, trotzdem brauchst du halt ein bisschen Erfahrung und Übung. Aber das ist ja überall so, wenn ich jetzt Maurer wäre und eine Mauer, dann müsste ich auch üben, damit die dann gerade wird.
Ne? Ist nur nicht so lecker, ne?
Beißt man sich die Zähne dran
auf. Das mag passieren.
So eine 100-Gramm-Tafel im Supermarkt, die kostet manchmal unter 1 Euro, also ist ja relativ preiswert zu haben. Im Internet habe ich gesehen, Ihre Tafeln kosten, glaube ich, 5,45 oder so, also über 5 Euro. Sprich, 5-mal mehr ist 5-mal so teuer. Sind das hauptsächlich die Zutaten oder die Handarbeit? Was macht Ihre Schokolade so viel teurer als eine Industrieschokolade?
Ja, Frage würde ich lieber umdrehen wollen. Was macht die Schokolade so günstig, die im Supermarkt liegt? Von der Wertschöpfungskette her haben wir unsere kleine Manufaktur hier in Hamburg-Hohenfelde, arbeiten halt in Deutschland mit unseren Mitarbeitern, sind sehr klein, arbeiten auf 100 Quadratmetern und sind kein Industriekonzern. Wie die das schaffen, dass die Schokolade für unter 1 Euro angeboten werden kann, das ist mir fast ein bisschen schleierhaft, weil Kakao kostet halt einfach Geld. Sicherlich kaufen die in anderen Maßstäben ein. Dann weiß ich, dass die Produktion halt entsprechend ins Ausland verlagert werden. Es gibt einen namhaften Hersteller, der hat schon vor 20 Jahren seine Tafeln, die er hier auf dem deutschen Markt vertrieben hat, hinter Moskau produzieren lassen, weil es da einfach am günstigsten war. Und die Entscheidungen von so Großkonzernen sind ja mal relativ einfach. Wo gibt's entsprechende Subventionen von entsprechenden Ländern? Wo kann ich meine Produktion am günstigsten aufstellen, damit der Preis halt entsprechend gehalten werden kann. Also möchte man das oder möchte man lieber eine vor Ort hergestellte Schokolade?
Kaufen die dieselben Bohnen sozusagen oder umgekehrt gefragt, kaufen sie auf dem Weltmarkt ein oder haben sie eben auch, diese kleinen Strukturen, die Sie gerade beschrieben haben, für Ihren Betrieb gilt das auch für die Kakaoproduzenten?
Wie die das machen, weiß ich nicht. Da habe ich ja noch nie reingeguckt. Also ich kaufe nicht auf dem Weltmarkt ein, sondern habe auch hier einen Lieferanten aus Deutschland, aus Lübeck, der uns beliefert mit Kuvertüren, die wir dann halt weiterverarbeiten in unserer Manufaktur und daraus dann unsere Schokoladentafeln gießen. Schokoladentafeln werden von Hand gegossen. Das heißt, wenn wir jetzt eine weiße Schokolade mit Orangenstückchen machen, dann nehmen wir uns eine Schale, rühren da die Orangenstückchen ein, also kommt kein Aroma rein, sondern kandierte Orangenstückchen. So, und dann wird das einmal umgerührt und mit der Kelle in die Form gebracht. Ja. Das geht bei dem Großen anders. Die haben riesige Tafelanlagen und verarbeiten anders. Kaufen wahrscheinlich, also jedenfalls weiß ich nicht, ob das dann Edelkakaosorten sind, die benutzen. Bei uns sind es vorzugsweise dann halt Edelsorten, die wir weiter verarbeiten.
Ich finde immer, wenn man jetzt im Supermarkt vor so Schokoladenregalen steht, das wirkt so, als würde es immer größer, immer mehr, eine immer verrücktere Auswahl an Schokoladen. Können Sie das bestätigen? Ist das so oder aus Ihrem Erleben?
Ja, also die, ich denke mal, die großen Konzerne sind einfach immer in der Bringschuld und müssen immer wieder was Neues auf den Markt schmeißen, damit sie interessant sind. Wir arbeiten anders. Wir haben die Produkte, ja, ich sage nicht, dass alles super ist, was wir machen, aber wir haben halt ein unheimlich großes Produktportfolio und ja, haben festgestellt, dass das so eigentlich ganz gut läuft, was wir machen, und wir machen keine Experimente mit den Schokoladen. Wir sind da eher der Klassiker, würde ich sagen.
Sie haben vermutlich auch eine recht treue Kundschaft.
Ja, wir haben eine recht treue Kundschaft, muss ich sagen, die uns auch in der schweren Zeit momentan sehr gut unterstützt. Und so haben wir Kunden, die, also viele Kunden, die auch im Ausland sind, sei es jetzt Kanada, Hongkong, Spanien, Dänemark, habe ich gerade Pakete fertig gemacht, die normalerweise einmal zu Weihnachten hier wären, die Kunden einkaufen würden, und jetzt aber zumeist telefonisch oder per E-Mail ihre Order aufgeben, und dann sind da schon Kartons, die teilweise so groß sind wie große Umzugskartons, die dann da Richtung Kanada unterwegs sind, nicht? Ja, und das ist kein Fachhändler, sondern ein Endverbraucher, der dann da seine Freunde, Bekannte beschenkt mit der Ware. Also das überrascht mich dann jedes Mal, wenn ich sowas sehe, also eine Bestellung auf dem Tisch habe, und freue mich drüber, dass unsere Schokolade und das Marzipan und den Rest, den wir so machen, so gut ankommt.
Sie sagten eben schwere Zeiten, also das gilt natürlich gesellschaftlich generell, keine Frage. Ich hätte jetzt gedacht, der Einzelhandel ist ja gar nicht so sehr berührt von Umsatzeinbrüchen durch Corona. Ist das bei Ihnen ein Problem, weil Sie zum Beispiel eben auch Firmen beliefern, oder was macht für Sie die Zeiten schwer?
Wir sind ein kleiner Fachhandel. Die nicht so stark davon betroffen sind, ist das der Lebensmitteleinzelhandel. Also ich sag mal, alle Supermärkte sind ganz gut davon gekommen, es sei denn, sie sitzen im Einkaufszentrum drin. Wir mit unserem Laden hier in der Innenstadt hatten vor allem in der, im ersten Lockdown die Schwierigkeit, dass einmal die Touristen weggefallen sind. Dann, Sie haben es ja selber vorhin gesagt, hier in Ihren Büros ist kaum noch jemand, also alle sind im Homeoffice. Insofern ist die Innenstadt leer. Und dann versuchen wir halt andere Wege zu gehen. Also im ersten Lockdown war die Osterzeit gerade. Wir hatten die Läden voller Osterware und hatten wirklich Angst, dass wir darauf sitzen bleiben und unsere Ware nicht verkauft bekommen. Und gut, online ist natürlich immer eine Möglichkeit, sich da zu präsentieren, und das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Dann Kooperationen mit anderen Kleinen. Wir haben da so ein kleines Netzwerk aus anderen Kleinen, einer Wildwuchs zum Beispiel, ein Brauer in Wilhelmsburg, mit dem wir kleine Pakete zusammengeschnürt haben. Oder auch ja, einen kleinen Verkaufsstand auf Markt, weil Märkte waren ja offen. Ich habe mir dann einen Hänger von meiner Freundin geschnappt, die hat einen kleinen Verkaufshänger, habe den bestückt mit Ware und war dann vor Ostern 3-4 Mal in Großflottbek auf dem Markt, und die Kunden, die waren sehr dankbar, weil dann doch das ältere Publikum sich nicht mehr getraut hat, in die U-Bahn zu steigen und in die Stadt zu fahren, und die sich gefreut haben, dass die Osterhasen dann direkt von mir kaufen konnten.
Die Osterhasen zu Ihnen kamen.
Ja. Na, ich sag mal, wenn Sie nicht zu Paulsen kommen, kommt Paulsen halt zu Ihnen.
Ich vermute, da haben Sie einige Menschen glücklich gemacht. Gilt das auch generell? Macht Schokolade glücklich?
Ja, Schokolade macht schon ganz glücklich, denke ich. Also, aber auch dick, also deswegen sage ich immer nur in Maßen, dann passt das auch.
Macht Schokolade süchtig?
Ja.
Kann man das auch an den Inhaltsstoffen irgendwie ablesen, oder ist es einfach, wenn man sozusagen diesen Geschmack ja, auf diesen Geschmack irgendwie trainiert wird quasi.
Also wie weit das glücklich macht, weiß ich nicht, aber ich bin eigentlich ein ganz glücklicher Mensch und ich habe schon viel Schokolade gegessen, dann könnte ich ja die Schlussfolgerung ziehen, das kann nur an der Schokolade liegen. Weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wie viel Schokolade essen Sie denn so?
Ja, also ich habe immer dieses Fettwerden im Hinterkopf, insofern ziemlich wenig. Ich könnte glücklicher sein.
Ja, ich versuche mich zu disziplinieren, aber mir gelingt es natürlich nicht immer. Als Kind habe ich wahnsinnig viel Schokolade gegessen. Richtig wahnsinnig viel.
Also ich bin, glaube ich, immer noch bei mindestens 2 Tafeln am Tag. Da muss man dann ein klein bisschen Sport gegenzug tun, dass das Ganze, dass ich nicht auseinandergehe. Aber das klappt soweit ganz gut und ich begründe das immer mit der regelmäßigen Qualitätskontrolle, die ich ja machen muss, um vernünftige Ware zum Kunden zu bringen.
Lassen Sie da einige Tafeln, die eventuell besonders kalorienreich sind, dann weg oder ist das eigentlich egal, welche Schokolade man isst?
Also ich grundsätzlich futter mich quer durchs Sortiment. Ich lasse da nichts aus. Ich fange mal bei dem einen an und je nachdem, was wir produzieren, futter ich dann nicht nur Schokolade, sondern auch Marzipan oder Nougat. Bei den Schokoladentafeln haben wir ja vorhin schon gesagt, gibt verschiedene Sorten, weiß, Vollmilch, Zartbitter. Der höchste Zuckergehalt und Fettgehalt, den finden Sie in der weißen Tafel, also vielleicht nicht so viel weiße essen, dann ja, Zartbitter wäre dann halt die mit dem niedrigeren Zuckergehalt, höherer Kakaoanteil wäre dann vielleicht die Schokolade, die nicht ganz so dick macht, aber auch nicht jedermann schmeckt. Ja, und ich finde, schmecken soll es ja, also lieber dann von der, die man gerne mag, ein Tick weniger, als von der, die man nicht so gerne mag, mehr.
Aber gerade von dunkler Schokolade heißt es ja auch, dass sie eigentlich sogar sehr gesund sein soll, also dem Körper richtig was Gutes tut, ne? Ist das richtig?
Der Kakaobohne wird ja unterstellt, dass sie ein Superfood wäre. Bei dem hohen Kakaoanteil von der Bitterschokolade ist das vielleicht denkbar. Grundsätzlich ist es aber ein Genussmittel, würde ich sagen. Also es ist in Maßen zu genießen und dann lieber eine bessere Tafel als vielleicht die für unter 1 Euro aus dem Supermarkt. Wobei auch ich gerne mal mir eine Tafel im Supermarkt kaufe und es gibt eine Schokolade mit Joghurt und Vollmilchschokolade außenrum und dann kaufe ich auch das und futter die einfach mal weg, nicht, weil mir die Lust danach ist. Mhm. Also ich mache da bin da barrierefrei, würde ich sagen. Was ist da schon mit drin?
Handhaben Sie das mit Ihrer Tochter ähnlich? Sie haben, glaube ich, eine 4-jährige Tochter, ne? Was darf die denn?
Ja, die darf eigentlich alles, was sie möchte. Die wird jetzt 4 zu Weihnachten und wiegt schon 123 Kilo. Natürlich nicht. Die liebt Marzipankartoffeln von uns und futtert da immer mal ganz gerne eine. Wir haben eine Schublade, wo auch alles andere drin liegt, was man im Supermarkt findet, was Kinder gerne futtern, sei es Chips oder Gummibärchen. Wenn sie da ran möchte, dann darf sie ran, natürlich auch in Maßen, nicht, damit sie nicht irgendwann so aussieht wie ich.
Aber sie bekommt so bestimmt immer viel Besuch, oder?
Besuch, ja, aber also wir Manufaktur haben wir auch schon gemacht. Wir hatten auch schon mal eine Kita zu Gast, den Hort, glaube ich, war das zu Gast, mit 18 Kindern, die dann in der Ferienzeit einfach Sachen unternommen haben und mit 18 Kindern war das schon eine Herausforderung. Das war jetzt unabhängig von meiner Tochter, die in der Manufaktur zu beschäftigen. Da waren 3 Erzieher dabei. Wir haben 3 Gruppen gemacht, 6 Kindern. Herzstück bei uns ist eine Überziehmaschine, eine ganz kleine, und ein Kühlkanal ist zusammen 7 Meter lang ungefähr, aber relativ schmal. Bandbreite sind 18 Zentimeter. Da haben wir dann mit den Kindern Stationen aufgebaut. Die haben Marzipankartoffeln mit der Hand gemacht. Also die Kinder, die waren, ich glaube, 7, 8 rum. Also Marzipankartoffeln dann ausstechen. Das muss ja irgendwas Einfaches sein. Ausstechen von Marzipan ist ja ein bisschen wie Plätzchen backen. Ausrollen und dann ausstechen. Dann haben wir Ostereierhobeln gemacht. Wir haben alte Holzhobel. mit denen unsere Ostereier gemacht werden. Da wiegt man dann ein bisschen Marzipan ab, packt das in diesen Holzhobel und schiebt das Ganze gegeneinander, also zwei Teile. Und dann wurden die Sachen mit Schokolade überzogen auf unserer Überziehmaschine. Dann gibt's eine kleine Stelle, da konnten die Kinder dann noch Verzierung aufbringen. Und dann habe ich mich quasi in die Herzen der Kinder gebrannt mit der Schokolade. Das war toll.
Das ist ziemlich einfach für Sie, sich in die Herzen der Kinder.
Ja, ich finde das schon spannend, nicht? Also wenn dann die Leckereien da durch den Kühlkanal wandern und der hat halt seine 5 Meter Länge, wo das auf der einen Seite verschwindet und auf der anderen Seite dann rauskommt. Und dann sagt man dem Kind, es guckt einen an, nachdem es die Sachen verziert hat und sagt, ja, und was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, na, jetzt redest du ganz zum anderen Ende und guckst mal, wann die Sachen wieder rauskommen. Das dauert ungefähr 5 Minuten und dann steht das Kind mucksmäuschenstill da, guckt in das kleine schwarze Loch rein und wartet drauf, dass seine Süßigkeiten auf der anderen Seite wieder rauskommen. Nicht?
Herrlich.
Ich finde das immer ganz spaßig und freue mich drüber, wenn die Kinder da Spaß haben. Nicht?
Ja, super, schön. Jetzt zu Weihnachten ist natürlich so ein bisschen hat man, also auch ich komme wieder zurück in den Supermarkt, so ein bisschen Schokoladen-Overkill, ne? Also mir geht es schon manchmal so, dass ich denke, boah, meine Güte, so viel. Haben Sie ein Schokoladenrezept für die Hörer zu Hause, wie man das am besten selbst produziert?
Ist das also eigentlich Schokolade so komplett selber machen ist, glaube ich, nicht, also von der Bohne bis zur Schokolade nicht wirklich möglich. Das da brauchst halt mal Maschinen, also Geräte zu, die man im Haushaltsbereich nicht hat. Man könnte sich jetzt Kakaonips kaufen, müsste die Kakaonips halt, das sind zerstoßene Kakaobohnen, die schon von der Schale befreit sind, könnte das Ganze dann im Mörser zum Beispiel mahlen oder von mir aus auch in Haushaltsgeräten weiter zerkleinern. Man kriegt die Schokolade dann aber, also das, was man dann rausbekommt, wäre die Kakaomasse. Man könnte ein bisschen Kakaobutter zugeben, Zucker, dann muss man das wieder mahlen. Also ein irrsinniger Aufwand, das Ganze wirklich so fein zu bekommen, dass sie dann auch einen zarten Schmelz auf der Zunge oder auf dem Gaumen haben. Dann noch lieber ein gutes Halbfabrikat einkaufen und das dann halt weiter verarbeiten. Wir haben jetzt gerade vor, ich glaube, 2 Wochen in der Rindermarkthalle, in der Marktküche ein schönes Video gedreht, wie man Pralinen selber macht. Vielleicht da einfach mal raufschauen auf die Rindermarkthallenseite. Da ist dann beschrieben, wie man seine Weihnachtspraline selber machen kann mit relativ einfachen Handgriffen.
Ja, weil Sie kaufen ja auch Kuvertüre zu. Also Sie malen ja auch nicht die Bohnen, sondern setzen ja auch sozusagen später an. Und Kuvertüre kann man ja in kleinen Haushaltsmengen durchaus auch im Supermarkt finden.
Genau, im Supermarkt.
Was mache ich denn damit? Also was wäre so Ihr Tipp? Schmelzen und Mandeln reinwerfen? Oder was wäre sowas, was man leicht selbst machen kann und was am Ende irgendwie so aussieht, dass man es auf den Tisch stellen mag, Weihnachten?
Na, das Einfachste, würde ich sagen, ist einfach Bruchschokolade, nicht? Also Sie müssen die Schokolade halt entsprechend temperieren, dass sie dann später einen schönen Glanz hat und den Bruch, den Sie vorhin angesprochen haben. Und dann können Sie eigentlich reinschmeißen, wonach Sie lustig sind, ne? Oder raufstreuen, ne? Sie gießen das Ganze dann auf dem Blech. Streuen, weiß ich, Nüsse rauf, Haselnüsse. Also eine der beliebtesten Schokoladen ist immer eine Vollmilchschokolade mit Haselnüssen oder eine Zartbitterschokolade mit Haselnüssen. Sie können Rosinen streuen, Pistazien, irgendwelche Cerealien, die Sie halt im Haus haben oder irgendwelche Plätzchenverzierungen für Kiddies und können da halt für einen Kindergeburtstag oder so dazu Weihnachten statt Plätzchen backen mal was anderes machen und Bruchschokolade produzieren.
Sie haben es gerade schon gesagt, eigentlich kann man alles dazu tun. Es gibt ja auch im Handel Schokolade mit Lakritz, mit Chili etc. etc. Wo ist denn für Sie die Grenze des guten Geschmacks eigentlich erreicht?
Für mich selber bin ich zum Beispiel kein Freund von Salz in der Schokolade, aber wir haben eine Zartbitterschokolade mit mehr Salz, weil die Kunden das gerne kaufen, ne? Also Das stelle ich meinen Geschmack natürlich zurück und freue mich, dass die Kunden das anders sehen als ich und habe eine Salzschokolade im Sortiment. Es gibt kleine Manufakturen, die noch viel experimentierfreudiger sind und mit jede Menge Gewürzen arbeiten. Da bin ich nicht so ein Freund von, dass habe ich mir abgewöhnt. Unser Sortiment ist aber auch relativ umfangreich, dass ich sage, also lieber neue Produkte nicht. Wir nehmen das Bestehende und gucken, dass wir das halt gut machen.
Ja. Ja, Sie haben ja eigentlich dadurch, dass Sie mit kleinen Mengen operieren, können Sie ja eigentlich experimentierfreudiger sein als ein Industriehersteller, der dann gleich tonnenweise irgendwas auswirft und natürlich viel mehr Mainstream sein muss.
Ne? Die Großen, die haben kleine, also was heißt klein, da sind die Experimentierküchen doppelt so groß wie unsere Manufaktur. Wir arbeiten nur auf 100 Quadratmetern. Das heißt, die haben da drei Leute und so viele Mitarbeiter habe ich gerade mal. Und die machen nichts anderes, außer gucken, was können sie als nächstes durch ihre Maschinen jagen. Wir versuchen mit unserer kleinen Manufaktur, mit den 100 Quadratmetern, um die 300 Artikel für die eigenen Läden bereitzustellen. Und für die Fachhändler, die wir beliefern, sind es ungefähr 100 Produkte, die wir ausgelöst haben. Und das ist schon ein Spagat, weil die Vielfalt, die wir haben, quasi für einen Mittelständler ausreichen würde, um ausgelastet zu sein. Mittelständler wären so 50 bis 100 Mitarbeiter. Ja, also haben wir jeden Tag den Spagat, das zu produzieren, was uns gerade fehlt. Und da ist das große Experimentieren eher hinten angestellt. Sicherlich machen wir für Freunde wie für den Biermann aus Wilhelmsburg eine Bierpraline, wenn er sagt, Mensch, kannst du nicht mal was machen, was ich meinen Freunden oder Kunden oder meinen Mitarbeitern dann zu Weihnachten mitgeben kann. Wir waren auf der ProWein, weltweit größte Weinmesse, als kleiner Aussteller, haben da eine Sonderfläche gesponsert und da haben uns die verschiedenen Aussteller ihre Weine oder Spirituosen, was dann auch in Richtung Weinbereich ging, haben uns die Sachen zugeschickt. Wir haben dann bei uns in der Manufaktur auf dem Packtisch alles ausgebreitet an Flaschen, haben die verschiedenen Schokoladen, also die verschiedenen Kuvertüren, die wir im Haus haben, aufgebaut und haben dann wirklich also jede Flasche durchprobiert und jede Schokolade dazu probiert, um zu gucken, welche Schokolade passt zu welchem Wein oder zu welcher Spirituose und wie verarbeiten wir das Ganze danach zu einer vernünftigen Praline. Ja, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
Dann haben Sie schön in der Manufaktur übernachtet.
Fast. Wie viele Kuvertüren haben Sie denn?
Ich glaube, das sind an die 12 oder 14 verschiedene, waren eine Zeit lang auch mal mehr. Aber das sind die 12 oder 14, die wir jetzt, auf die wir uns eingestellt haben, quasi.
Es gibt ja so verschiedene Arten, Schokolade zu sich zu nehmen. Unter anderem gibt es ja auch sowas wie Schokobrunnen oder Fondue, Schokoladenfondue. Gibt es irgendwelche Trends jetzt zu Weihnachten? Gibt es irgendwelche neuen Möglichkeiten, Schokoladen zu genießen?
Na, Hauptsache, Sie stecken sich die Schokolade nicht in die Nase, sondern benutzen den Mund zur Aufnahme der Schokolade. Ansonsten große Trends. Also Schokofondue war mal ganz ganz hip. Dieses Jahr habe ich davon noch nichts gehört. Ich wüsste jetzt nicht, was zu Weihnachten das an Extras gibt. Ob es da irgendwas Spezielles gibt, es sei denn, Sie belehren mich eines Besseren. Aber ich denke, dass jedenfalls aus den Ladengeschäften habe ich bei mir nichts Außergewöhnliches, Neues liegen.
Neue Zubereitungsgeräte, Gerätschaften gibt es nicht.
Keine besonderen Geräte. Vielleicht holt man nochmal das alte Schokofondue raus und wirft das wieder an, nachdem man sich das besorgt hat und das nur einmal benutzt hat. Wäre ja schade, wenn es weiter Staub einsetzt. Ne?
Ist denn Schokolade überhaupt Trends unterworfen? Gibt es da irgendwie tatsächlich so Bewegungen, die Sie beobachten?
Naja, immer wieder, nicht? Unser lila Freund beschränkt sich ja nicht nur auf seine Tafelware, sondern dann werden Kekse mit der Schokolade, veredelte Zutaten reingeschmissen in die Schokolade. Also da gibt's schon viel, was halt die Industrie macht, um weitere Kaufanreize, sag ich mal, zu haben, um die Kunden weiter auf die Produkte zu fixieren. Um auch interessant zu bleiben in der Werbung, denke ich mal. Ich habe früher im süßen Werbemittelbereich gearbeitet. Da gab es immer neue Trends. Jedes Jahr gab es von den großen süßen Werbemittelherstellern zwischen 5 und 10 Produkte. Da habe ich mal gefragt, warum macht ihr denn das? Also weil wir haben diese Neuheiten immer ganz wenig verkauft. Die haben gesagt, naja gut, wir müssen halt im Gespräch bleiben mit denjenigen, die das Ganze verkaufen. Und die brauchen neue Anreize, um zu ihren Kunden zu gehen und zu sagen, hier ist was Neues. Wollte er nicht. Und dann wurden aber zu 95% die Standardartikel gekauft, die es seit quasi 50 Jahren im Sortiment gibt, nicht? So. Und ich können mir vorstellen, dass das ähnlich ist in der Industrie. Fällt ja auch immer viel weg. Also hat man dann mal einen Keks gesehen und dann, okay, den habe ich gesehen, wie im Regal liegt er nicht mehr, dann scheint er wohl aussortiert worden zu sein. Lief wohl nicht so. Ja.
Sie sagten, dass Sie die Kuvertüren beziehen. Also Sie kaufen ja die Bohnen nicht direkt ein. Stichwort Bitterschokolade kann man ja auch etwas anders interpretieren. Schokolade ist ja zum Teil auch ins Gespräch gekommen, weil hinter diesem süßen Produkt Kinderarbeit in Afrika vor allen Dingen steckt, mit zum Teil ganz schlimmen Dokumentarfilmen, wo die Kinder sich dann mit Macheten stark verletzen und ähnliche Sachen. Inwieweit können Sie Einfluss nehmen oder inwieweit trauen Sie dem Lübecker Einkäufer zu, eben nicht diese Form von Bitterschokolade irgendwie heranzuschaffen?
Ja, ich glaube, das ist für uns ganz Kleine ganz schwierig, weil letztendlich der Markt von den großen Konzernen beherrscht wird und man da nicht sicher sein kann, dass da nichts passiert. Also letztendlich können Sie bei dem Großen, der die normale Schokolade anbietet, die Fairtrade-Schokolade hat er ja genauso im Sortiment. Also dann, wie wollen Sie da Einfluss drauf nehmen, außer dann vielleicht die angeblich fair gehandelte Schokolade zu kaufen, aber sein Geschäft macht da zu 90% mit der normalen Schokolade. Also das ist schon schwierig. Ich weiß nicht, wie das im Kaffee ist, da ist man ein bisschen weiter, glaube ich, dass es da viel Kooperativen gibt, auf die man zurückgreifen kann. Habe jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, einen Herrn aus Togo kennengelernt, der, mit dem ich mal im Gespräch war, seine Schokolade herzuholen. Das wäre dann aus Togo eine Kooperative gewesen, gestaltete sich dann aber irre schwer, die Ware irgendwie aus Togo übers Schiff nach Deutschland oder über einen Flieger nach Deutschland zu holen. Und dann ist es immer noch die Frage, schmeckt Ihnen denn dann die Schokolade, die ich hier habe, die aus Togo kommt? Die wird da halt komplett verarbeitet. Also die ganze Wertschöpfungskette der Verarbeitung findet da in dem Land statt von dieser Kooperative. Und dann haben Sie eine Schokolade, die den Anforderungen und dem Geschmack des Ursprungslandes halt entspricht und gar nicht für unseren europäischen oder deutschen Gaumen gemacht ist. Ja. Mhm. Und da müssten Sie sich erstmal dran gewöhnen. Und wahrscheinlich würden Sie, ich habe eine Tafel mitgebracht, können Sie nachher mal probieren. Wahrscheinlich würden Sie sagen, oh ja, das ist doch was, da müsste ich mich ja erstmal dran gewöhnen. Und die meisten kennen eigentlich die Schokolade so, wie sie hier in Deutschland halt verkauft wird. Und da dann sowas Neues einzuführen, ist, glaube ich, irrsinnig schwierig.
Aber es gibt ja Fairtrade-Schokoladen, die schmecken. Das weiß ich aus eigener Beobachtung sozusagen.
Ja, das Siegel muss ich kaufen. Mhm. Erstmal.
Ja, können Sie denn irgendwie Fairtrade-Kuvertüren kaufen? Legen Sie da einen Wert drauf?
Kann ich kaufen. Vom selben, der letztendlich, also von den gleichen Großen, die die Schokolade auch dort beziehen, wo gegebenenfalls Kinderarbeit unterstellt wird. So, dann damit unterstütze ich genauso den gleichen Konzern, der auch das Schlechte tut.
Ja, ja.
Also das Einzige, was vernünftig wäre, ist wirklich selber hinzufliegen und selber sich einen Bauern zu suchen. Aber selbst dann können sie ja nicht jeden Tag da stehen und kontrollieren, ob der nicht doch die Kinder vom Nachbarn nimmt und zum Ernten in den Wald schickt, nicht?
So. Das heißt, das ist für Sie eigentlich kein Einkaufskriterium, weil Sie es nicht so befriedigend, hätte ich was gesagt, bekommen können, dass Sie sagen können, hier kann ich jetzt den Herkunftsnachweis führen, das kommt von da und da und da sind nur Erwachsene beschäftigt oder wie auch immer.
Richtig, wenn wir ein bisschen, wenn wir etwas wachsen würden, unsere Manufaktur ausbauen könnten. Es gibt mittlerweile auch kleinere Maschinen. Was man sich ja gut angucken kann, ist, wie groß die Maschinen sind, wenn man mal ins Schokoversum rüber hüpft. Und da sieht man drei Maschinen, die man sich angucken kann, die für die Schokoladenherstellung da sind. Und man kann mittlerweile kleinere Geräte kaufen. Das ist eine Investition von 150 bis 200.000 Euro. Dann bräuchte ich vielleicht dreimal so viel Platz, wie wir jetzt haben. Dann könnte ich auch Bohnen importieren und könnte die halt entsprechend verarbeiten. Ja. Mhm. Nun müsste ich noch jemanden finden, wie den Herrn aus Togo, den ich ja gefunden habe, und mit dem eine Abmachung treffen, dass ich von ihm die Kakaobohnen direkt bekomme. Der hat wohl ein paar tolle alte Sorten da und könnte ich mir sogar die Bauern aussuchen, von denen ich die Ware bekomme. Momentan sind wir halt noch zu klein dafür. Also ich bräuchte einen Investor für sein Vorhaben.
Ja. Gehen wir mal zu den Verbrauchern nach Hause. Wie lagert man am besten seine Schokolade?
Im Bauch. Ja, am besten 19 Grad und trocken, also Kühlschrank eigentlich nicht, weil die starken Temperaturunterschiede dann wieder dazu führen, dass, wenn Sie die Tafel rausnehmen, sich so ein Fettreif bildet, der nicht gern gesehen wird grundsätzlich. Aber wenn Sie das schon immer so gemacht haben, dann schieben Sie die Schokolade halt in den Kühlschrank. Mir ist es eigentlich wurscht.
Und von mir ist die Schokolade immer tiefgefroren. Auch mal was anderes, ne?
Also Schokolade tiefgefroren habe ich noch nicht gehört. Wir haben einen Kunden, der sitzt in Finnland, ist ein Dirigent, war auch hier an der am Schauspielhaus, ne? Dirigent, und jetzt ist er wieder zurück in Finnland. Der kauft sich immer Marzipan und das funktioniert wunderbar. Der friert das dann immer ein. Ne? Er kauft 2 Kilo, hat jetzt gerade wieder bestellt, das Päckchen auf dem Weg nach Finnland, und dann schneidet er sich da ein paar Scheiben ab und portioniert sich das selber und kann das ganze Jahr über leckeres Marzipan aus dem Tiefkühlschrank futtern.
Wenn ich die Schokolade lagere, wie lange kann man die lagern bei 19 Grad und trocken?
Wenn kein Vollmilchpulver drin ist, dann 2 Jahre ungefähr. Mhm. Vielleicht auch 2,5 Jahre, das können Sie dann ja ausprobieren.
Nee, so lange hält die bei mir sowieso nicht. Aber
halten tut die normalerweise nicht so lange. Also Sie können ja einfach mal eine Testtafel sich hinlegen und gucken, was passiert. Wenn es keine Vollmilchschokolade ist, dann ist Schokolade eigentlich sehr lange haltbar.
So. Und als Verpackung Alufolie am besten, oder?
Nö, wir verpacken
also nicht einen Rest zu verpacken
nicht,
hat.
Nicht zwingend. Also die Alufolie können Sie nehmen, ne? Das kommt ein bisschen drauf an. Wir schieben unsere Tafel, haben Sie ja vielleicht gesehen, einfach in Zellotütchen, und dann kommt noch eine Banderole rum. Hauptsache staubgeschützt. Können Sie auch in Tupperbox packen und dann irgendwo in einer Schublade verschwinden lassen.
Ist Deutschland eigentlich ein Schokoladenland? Also man kennt ja so Brüsseler Pralinen, französische Trüffel, italienische Trüffel. Ist Deutschland bekannt für Schokolade?
Ich würde sagen, nach den Schweizern sind wir doch schon ein ganz schönes Schokoladenland. Also wir haben eine ganze Menge Hersteller, die tolle Produkte kreieren. Große, mittlere und kleine Hersteller. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, wie viel jeder Deutsche futtert. Ich bin wahrscheinlich im Verhältnis eher der etwas mehr isst. Sie da drüben essen etwas weniger, weil sie auf ihre Figur achten.
Sie kommen auch noch in das Alter, versprochen.
Ja, und ich denke schon, dass wir ein ganz schönes Schokoladenland sind und ordentlich verbrauchen und genießen.
Hm. Ja, aber schon Confesserie, Paulsen sagt ja, das ist ja französisch, also sprich, das kommt ja so aus dieser Ecke. Also ich sag mal, mehr als eine Tafel zu produzieren, das würde ich auch in der Schweiz so als Hauptding verorten. Diese Manufakturebene, da kann Deutschland auch mithalten?
Wie mithalten, oh. Also in der Schweiz.
Also mit der Kunst der französischen Chocolatiers und der italienischen und der Brüsseler.
Ja,
zum Beispiel also, belgische.
Es ist halt ist wirklich schwierig geworden, als kleiner zu bestehen. Aber in Hamburg hatten wir noch vor Corona, ich glaube 3, 4 fallen mir jetzt ein, mit uns 5. Kleine, die in ähnlicher Größe arbeiten wie wir. Das ist ein bisschen so wie bei den Kaffeeröstern ja auch. Kaffeeröster gab es eine Zeit lang nur die großen und dann haben sich ein paar kleine gedacht, auch jetzt fangen wir mal an und rösten unseren Kaffee. Und so finden sie ja jetzt in Hamburg halt Kaffeeröster wie Sand am Meer. Und bei den Schokoladenherstellern da oder den kleinen Manufakturen, da hoffe ich, kommt das auch wieder in dem Maße, dass es wieder ein bisschen mehr gibt. Im Konditorenbereich gab es halt ein riesiges Sterben, wie bei den Metzgern auch. Ich hoffe, dass da auch wieder ein bisschen sich was bewegt und die Leute wieder zum Handwerk finden und die guten kleinen Dinge dann auch von den Kunden geschätzt werden, weil wir sind ja die Verbraucher, sind die Leute, die sich dafür entscheiden, wo sie was kaufen. Und wenn sie nur in den Supermarkt rennen und von der Industrie die Ware kaufen, dann wird es die Kleinen halt irgendwann gar nicht mehr geben. Und wir sind letztendlich die, die die Vielfalt ausmachen.
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass bei vielen Kunden einfach so die Rückbesinnung aufs Handwerk einfach da ist. Ne? Würde ja Hoffnung machen.
Ja.
So ein klassischer Schoko-Weihnachtsmann, ne? Ist das für Sie gute Schokolade? Kann das gute Schokolade sein? Was ist da so drin?
Das also ist ein ähnliches Spielfeld wie bei der Tafelschokolade, nicht? Also auf der einen Seite gibt's die großen Industrie, die die Schokolade ist letztendlich identisch zu der Tafelschokolade. Das macht keinen Unterschied und dann gibt's halt die großen, die großen beliefern kleine wie wir, die gegebenenfalls auch hohe Körperfiguren produzieren. Das macht in Hamburg ein kleiner nur. Dafür braucht man auch wieder extra Form und ein bisschen Geschick. Ich weiß nicht, wie die das machen, das habe ich mir nicht angeguckt, aber so eine Maschine mit den Formen schon mal gesehen, das ist so eine Schleuderform quasi, die dann mit Magneten funktioniert, dann packt man die auf ein Schleudergerät drauf und dann dreht die sich in alle Richtungen, das ist ein bisschen wie auf dem Dom quasi. Damit in der Form sich die Schokolade gleichmäßig verteilt, dann wird das abgenommen, aufgemacht und dann halt entsprechend weiter verpackt. So, und da gibt's genauso kleinere, die mit guter Schokolade gute Figuren produzieren und ich sag mal Standard, was man im Supermarkt halt findet, was qualitativ kein Schrott ist, halt ich sag mal das Normale, was man so futtert, nicht? Mhm. Also auch da, wenn wir jetzt Richtung Ostblock gehen, da findet man dann Schokoladenartikel, die wir hier gar nicht so nennen dürfen, weil die Artikel dann aus einer Fettglasur bestehen mit 5% Kakaoanteil. Das schmeckt nicht gut, sieht aber genauso aus, als wenn es eine Schokolade wäre, die da verwendet worden ist. Ne? Aber aufgrund des hohen Fettgehaltes darf es aber nicht mehr Schokolade genannt werden.
Ich muss noch mal eine kurze Lanze für die Supermärkte brechen. Also auch da findet man natürlich gute Schokolade. Also da lohnt es sich vielleicht dann auch genauer hinzuschauen, wenn man es jetzt nicht schafft, zu ihnen zu kommen oder in eine andere kleine Manufaktur.
Da gibt's auch gute Schokolade, ja. Da gibt's auch Fairtrade-Schokolade. Finden Sie genauso in Bio-Supermärkten wie auch im LEH.
Lebensmittel-Einzelhandel.
Also unsere Sachen zum Beispiel, wir sind ja viel zu klein und können solche Großen nicht bedienen. Wir haben einen Edekaner, den wir beliefern, und der sitzt vor den Türen Hamburgs. Das war's, mehr geht nicht. Da sind wir viel, viel zu klein für. Also unsere Schokoladen schaffen den Weg in den Fachhandel. Da sind wir zu Hause. Und den wollen wir auch eigentlich weiter stärken, weil das letztendlich die Vielfalt ausmacht. Die Vielfalt macht nicht das Sortiment aus, was Sie im Supermarkt finden, sondern halt die Kleinen, die jeden Tag fleißig dabei sind und ihre Spezialitäten fertigen.
Ja. Gerade jetzt im Dezember, fahren Sie da an die Sonderschichten?
Ja, im Dezember geht es immer rund, also eigentlich schon einen Tick vorher. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie lange das warm ist. Unsere Manufaktur ist nicht klimatisiert. Das heißt, da staut sich dann die Hitze. Wenn das im September nochmal richtig warm wird, können wir nur das produzieren, was wir dann auch möglichst schnell da wieder rausbekommen. Ja, großes Lager bei 100 Quadratmetern bleibt nicht, sind 50 Quadratmeter Produktion, ein kleiner Packraum und Mini-Lager und letztendlich noch ein Schreibtisch, der da drin steht. Das heißt, wir produzieren, sobald ein Auftrag reinkommt, fangen wir an, den halt abzuarbeiten. Ja, zur Weihnachtszeit haben wir dann halt einfach längere Lieferzeiten. Das bleibt dann nicht aus und arbeiten natürlich auch ein Stück weit länger. Also Doppelschichten haben wir bisher noch nicht, aber wir arbeiten dann statt normale 8 Stunden dann halt die 10 Stunden.
Und nach Weihnachten ist denn Ostern bei Ihnen?
Nach Weihnachten legen wir dann erstmal die Füße hoch. Ja. Also grundsätzlich haben wir das irgendwann mal eingeführt, dass wir nach dem 24. erstmal die Füße hochlegen, unsere Leute nach Hause schicken und im neuen Jahr dann wieder neu starten. Und dann müssen wir mal gucken, wann Ostern liegt. Dann ist der Fokus halt auf Ostern und die Läden wieder entsprechend zu bestücken, weil zwischen Weihnachten und Neujahr haben die Läden ja offen und da wird fleißig weiter gekauft. Dann im neuen Jahr sind die Läden leer und wir müssen eigentlich wieder Vollgas geben, um die Standardartikel in den Laden zu bringen und uns dann langsam auf Ostern vorbereiten, Ostereier machen, Planungen machen. Ja, und dann geht's mit den Osterhäschen weiter.
Nochmal zurück zu Weihnachten, da spielen ja auch Marzipan und Nougat eine große Rolle, vielleicht mehr als Ostern, würde ich mal schätzen. Kann man ja auch so kaufen. Die erste Frage war, was macht eine gute Schokolade aus? Die letzte könnte werden, was macht ein gutes Marzipanprodukt aus oder ein gutes Nougatprodukt?
Beim Nougat Haselnussanteil. Ne, ist der schön hoch, haben sie ein relativ tolles Produkt. Beim Marzipan nehmen sie lieber eine Rohmasse statt einfach nur Marzipan. Dann Rohmasse hört sich, finde ich, immer so ein bisschen abwertend an, ist aber letztendlich das Qualitätssiegel an sich, weil auch beim Marzipan gibt es entsprechende Abstufungen. Rohmasse, ich weiß es gar nicht mehr genau, Marzipan, Lübecker Marzipan, ich kriege es nicht mehr zusammen, es gibt entsprechende Abstufungen, kann man nachlesen. Lieber eine Rohmasse kaufen und futtern als oder Rohmassenqualität kaufen und das futtern als nur ein normales Marzipanbrot. Weil bei dem normalen Marzipanbrot der Zuckeranteil im Verhältnis zur Rohmasse halt exorbitant hoch ist und sie dann ja nichts mehr von der Mandel schmecken, sondern nur noch eine süße Masse haben. So, dann wird's langweilig, finde ich. Ja. Dann lohnt sich vielleicht ein Euro mehr. und ein gutes Produkt.
Das heißt, die Rohmasse können wir dann auch finden, zum Beispiel im Supermarkt.
Im Supermarkt oder Sie sagen bei uns Bescheid. Also im Laden haben wir das nicht liegen, aber wenn Sie zu uns in den Laden kommen und das da bestellen oder anrufen, dann sorgen wir dafür, dass Sie es dann halt entsprechend an unseren Verkaufsstellen abholen können. Ja, genauso mit der Kuvertüre auch. Ne? Also wenn da irgendwo Bedarf ist, dann fahren wir mal durch die Gegend und schicken das dahin, wo der Kunde das in der Hand will.
Ja, prima, Herr Biebel, das war sehr interessant. Klang alles sehr lecker, was Sie uns da so erzählt haben. Ich sage vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen.
Auf jeden
Absolut.
Fall.
Absolut. Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.